Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Josephine Schulz. Gerade wird ja viel über die Bedingungen in der deutschen Fleischindustrie gesprochen. Heute ist das auch Thema im Kabinett. Und wir wollen gleich einmal den Blick über Deutschland hinaus weiten und die Lebensmittelproduktion in den Niederlanden anschauen. Außerdem geht es um Airbnbs in Barcelona. Die sind im Moment fast alle leer. Aber vielleicht kann das ja auch positive Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt haben. Und ein weiteres Thema, ein Jahr Volodymyr Zelensky in der Ukraine. In deutschen Schlachtbetrieben haben sich viele Arbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Das hat auch dafür gesorgt, dass die Arbeitsbedingungen in dieser Industrie auf einmal wieder stärker in den Blick geraten sind. Dass die sehr prekär sind, das war eigentlich lange bekannt. Also, dass dort vor allem ausländische Arbeitskräfte ausgebeutet werden, dass sie unter körperlich extrem harten Bedingungen arbeiten und dafür dann meistens auch nur mickrige Löhne kriegen, von denen sie auch noch ihr Bett in engen Sammelunterkünften bezahlen müssen. Das soll sich ändern, hat unter anderem Arbeitsminister Hubertus Heil versprochen. Heute wird auch im Kabinett über Regulierungen beraten. In einem Fall, wo in einer Schlachterei das Coronavirus ausgebrochen ist, war der Arbeitgeber eine niederländische Firma. Und generell sind ja die Niederlande auch als Exportland für Fleisch bekannt. Deshalb wollen wir jetzt über die dortigen Verhältnisse in der Lebensmittelproduktion sprechen. Und zwar mit der Korrespondentin Kerstin Schweighöfer. Frau Schweighöfer, wie sieht das aus in den Niederlanden? Sind das da ähnliche Verhältnisse in den Schlachtereien?
Ja, absolut. Wobei die niederländische Fleischproduktion noch intensiver ist, noch effizienter, wie es heißt. Also das Arbeitstempo in niederländischen Schlachthöfen, das gilt als höchstes in ganz Europa. Nirgendwo sonst, betonen Umwelt- und Tierschützer immer wieder, werden so viele Tiere so schnell für den Konsum zerlegt wie hinter den Deichen. Insgesamt arbeiten an den niederländischen Schlachthöfen rund 12.000 Menschen. Und so wie in Deutschland kommen die weitaus meisten, nämlich 80%, aus Osteuropa, also ebenfalls Arbeitsimmigranten. Und auch sie leben in Sammelunterkünften auf viel zu engem Raum, in kleinen Zimmern, in leerstehenden Kasernen oder in Ferienparks. Also das ist sehr, sehr ähnlich.
Und in Deutschland wurde ja jetzt die ganze Debatte ausgelöst durch die Corona-Infektionen in den Schlachtereien. Wenn die Bedingungen in den Niederlanden da so ähnlich sind, sind das dann auch solche Infektionsherde?
Offiziell gab es in den Schlachthöfen bislang lediglich 28 Infizierte. 28. Und immer mehr Niederländer sagen sich, das kann eigentlich gar nicht sein. Dabei kann es nur um die Spitze eines Eisbergs gehen. Aber bisher hieß es in den Schlachthöfen selbst, wir haben alles unter Kontrolle. Bei uns gibt es keine Missstände wie in Deutschland oder auch in den USA, weil wir dafür sorgen, dass der Abstand eingehalten wird und weil bei uns die Arbeiter auch rechtzeitig in kleinere Wohngruppen untergebracht wurden. Aber immer mehr Gewerkschaftler und auch Umweltschutzparteien haben in den letzten Tagen und Wochen Berichte von sogenannten Glockenläuters, wie sie ja heißen, erhalten, also von Whistleblowers, die berichten von Mitarbeitern, die krank geworden sind und angeblich wegen einer Grippe nach Hause geschickt worden sind. Es kam auch zu Todesfällen. Also es könnte durchaus sein, dass es da um Corona-Infizierte geht. Außerdem haben Parteien und Gewerkschaften Fotos erhalten aus den Schlachthöfen, wo man sieht, wie die Arbeiter Schulter an Schulter nebeneinander stehen. Und auch das ist eigentlich kein Wunder, heißt es, angesichts des hohen Arbeitstempos sei es ja überhaupt nicht möglich, 1,5 Meter Abstand zu halten. Aber das alles wollte man offiziell bislang nicht wahrhaben. Aber eben durch die Berichte aus Deutschland machen sich jetzt immer mehr Niederländer große Sorgen und Gewerkschaftler. Die fordern jetzt mehr Tests für die Arbeiter an den Schlachthöfen, weil in den Niederlanden wird ja generell weitaus weniger getestet als in Deutschland. Und außerdem müsse eben dafür gesorgt werden, dass die Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen auch an den Schlachthöfen eingehalten werden. Auch im Parlament kam es da schon zu Fragen und heute findet in Den Haag wieder eine sogenannte Corona-Debatte statt. Und da wird Ministerpräsident Mark Rutte nicht drum rumkommen, sich zu diesen Missständen zu äußern und auch zu sagen, wie er dann dafür sorgen will, dass die Arbeiter in den Schlachthöfen auch in den Niederlanden ausreichend geschützt werden in Zukunft.
In Deutschland wird ja da jetzt auch über strukturelle Ursachen dieser Arbeitsbedingungen gesprochen. Also Deutschland ist international bekannt für seine exportorientierte Lebensmittelproduktion, die eben auch vor allem auf Billig und auf Masse setzt und kriegt ja dafür auch viel Kritik von anderen Ländern wie Frankreich zum Beispiel. Wo stehen da die Niederlande im europäischen Vergleich?
Na, die Niederlande sind, was das betrifft, wirklich unangefochten Europameister und auch fast Weltmeister, kann man sagen. Denn das wissen die wenigsten. Dieses kleine Land am Rheindelta, das ist die zweitgrößte Exportnation von Agrarprodukten der Welt nach den USA. Und das ist eigentlich kaum zu glauben. Die Niederlande sind ja gerade mal so groß wie Nordrhein-Westfalen. An erster Stelle stehen Blumen und Pflanzen und an zweiter steht das Fleisch. Und der größte Abnehmer sind mit 25% wir Deutschen. Ja, zweitgrößter Exporteur von Agrarprodukten, das geht eben nur, wenn man wirklich alles aus den Böden rausholt mit einer extrem intensiven Massentierhaltung. Und um das zu betonen, auch, dass es hier streng genommen keine Bauern mehr gibt, sondern nur noch Großindustrielle. Die Landwirtschaft ist ein Industriezweig und ich nenne an dieser Stelle immer gerne Zahlen, denn die sprechen für sich. In den Niederlanden leben 12 Millionen Schweine und das bei 17 Millionen Menschen.
Diese Bauern oder diese großindustriellen Bauern, darüber haben Sie ja auch schon bei uns im Programm viel berichtet, die sind ähnlich wie die Deutschen gegen strengere Auflagen auf die Straße gegangen. Waren die denn damit erfolgreich?
Ja, sie waren insofern erfolgreich, dass sich auch die Landwirtschaftsministerin hier im Spagat übt und nicht traut, wirklich effektive Maßnahmen zu ergreifen, weil die Lobby der Bauern auch in den Niederlanden sehr stark ist. Dabei steht die Regierung hier unter sehr großem Zugzwang und schuld dran ist die sogenannte Stickstoffkrise. Schon seit Jahren stoßen die Niederlande viel mehr Ammoniak und Nitrate, also Stickstoffe, aus, als erlaubt ist. Also sie verstoßen gegen die EU-Richtlinie. Deshalb wurde auf niederländischen Autobahnen ja im März das Tempo 100 eingeführt. Drastische Maßnahmen stehen jetzt auch der Landwirtschaft bevor, denn die industrielle Tierhaltung ist ja für den größten Teil dieser Stickstoffemissionen verantwortlich. Aber vielen Bauern geht das zu weit, die stellen sich quer und wie gesagt, sie haben eine starke Lobby.
Also sehen Sie da jetzt eher weniger Chance, dass sich da in Sachen Tierwohl, Arbeitsbedingungen in nächster Zeit groß was ändert?
Ja, also wenn, dann geht das ganz, ganz langsam. Bislang war es eigentlich so, dass die Bauern gesagt haben, wir wollen genauso viele Tiere behalten wie bisher, wir wollen nur anderes Viehfutter zum Beispiel, sodass dann weniger Stickstoff ausgestoßen wird. Aber das ist Umweltschützern zufolge ja nur Symptombekämpfung. Aber es gibt auch eine andere Maßnahme parallel dazu. Finanziert die Regierung den Landwirten jetzt den Ausstieg aus der Schweinezucht und dafür wurden Millionen bereitgestellt. Und auf diese Weise soll die Zahl der Schweine um 10% gesenkt werden, also um rund 1 Million von 12 auf 11 Millionen. Das reicht natürlich bei weitem nicht, sagen die Kritiker, aber auch sie sagen, immerhin ein Anfang ist gemacht.
Und vielleicht ganz kurz noch, wie sieht das auf Seiten der Verbraucher aus? Also gibt es da irgendwie den Druck, nachhaltiger zu produzieren oder zumindest die Nachfrage und vielleicht auch ja, die Bereitschaft, mehr zu zahlen?
Also meine Erfahrung ist, und ich lebe jetzt seit über 20 Jahren in den Niederlanden, was Tierschutz und Umweltschutz betrifft, liegen zwischen den niederländischen und den deutschen Konsumenten Welten. Das ist für die Niederländer weitaus weniger wichtig. Das zeigt auch der Umsatz biologischer Produkte. Hauptsache billig, das ist hier das Allerwichtigste. Wenn man die niederländischen Konsumenten fragt, wollen sie gerne was für Natur und Tierwohl tun. Aber wenn sie die Wahl haben, dann greifen sie im Regal immer noch zu Billigfleisch. Das ist einfach eine Tatsache.
Kerstin Schweighöfer über die Lebensmittelproduktion in den Niederlanden. Dankeschön dafür. Unter normalen Umständen hätten viele Menschen jetzt Mitte Mai den Sommerurlaub wahrscheinlich längst geplant. Also hätten den Zug, den Flug oder die Ferienwohnung alles schon gebucht. In diesem Jahr ist das ein bisschen schwieriger, weil immer noch gar nicht so richtig klar ist, wann und wohin eine Reise ins Ausland überhaupt möglich ist. Vielleicht sind wir da nachher schon ein bisschen schlauer, denn heute schalten sich die EU-Tourismusminister zusammen, um genau über dieses Thema zu beraten. Bisher sieht's aber an vielen Reiseorten noch aus wie in Barcelona. Da fehlen die Touristen und auch die meisten Airbnb-Wohnungen sind leer. Und das mit Airbnb, das ist ja durchaus eine zweischneidige Sache, weil sich natürlich viele Leute einerseits über die Plattform was dazu verdienen, andererseits aber durch die vielen Ferienwohnungen die Mieten und die Gentrifizierung angetrieben wird. Julia Macher berichtet aus Barcelona.
Als Alex Cabaret für sich und seine Familie vor 2 Jahren ein Häuschen in Barcelona kaufte, glaubte er, das große Los gezogen zu haben. Das Einfamilienhaus im Stadtteil Clot hatte eine Touristenlizenz. Der Franzose begann über Airbnb an Urlauber zu vermieten, für 100 bis 300 € am Tag. Das Geschäft lief blendend. Zwischen Mitte Februar und Mitte Dezember gaben sich die Besucher die Klinke in die Hand. Doch dann kam die Corona-Krise. Spanienweit fielen die Reservierungen um 97%. Auch bei Cabaret wurden sämtliche Reservierungen gecancelt. Wir haben über die Airbnb-Einnahmen die Raten für die Hypothek getilgt, den Urlaub und das Schulgeld für die drei Kinder gezahlt. Diese Einnahmen fehlen jetzt. Wir wollen deswegen das Haus an Menschen, die für ein paar Monate in der Stadt sind, vermieten, mit Kurzzeitverträgen. So können wir zumindest die laufenden Kosten decken und weiter unsere Hypothek bedienen. So wie er machen es viele Hosts. Hunderte Apartments und Zimmer, die zuvor nur tageweise auf Airbnb oder anderen Ferienplattformen angeboten wurden, tauchen inzwischen auf regulären Mietportalen auf, fast immer mit dem Hinweis maximal 11 Monate. In spanischen Großstädten wird der Wohnraum seit Jahren immer teurer. Und Airbnb galt als mitverantwortlich für steigende Mieten und Gentrifizierung. Entsprechend hämisch wurde in sozialen Netzwerken der Absturz von Airbnb kommentiert. Sorgt die Corona-Krise jetzt für Entspannung auf dem Immobilienmarkt? Jaime Palomeda von der Mieterorganisation Sindicat de Llogateras in Barcelona widerspricht. Aktuell und in den nächsten Monaten gibt es ja kaum Mobilität, weder von Touristen noch sonst jemandem. Diese tausenden Wohnungen werden also nicht von Leuten gemietet, die vorübergehend etwas mieten wollen, sondern von Menschen, die eigentlich einen regulären Mietvertrag bräuchten mit 5 bis 7 Jahren Laufzeit. Deswegen halten wir diese Zeitverträge für betrügerisch. Dem regulären Immobilienmarkt wird illegitim Wohnraum vorenthalten und so wird weiter Wohnungsnot verursacht. Doch regulär vermieten kommt für Hosts wie Alex Cabaret nicht in Frage. Mit einem normalen Vertrag könnte er nur ein Fünftel erwirtschaften, schätzt er, und riskiere zudem seine Lizenz. Das Gesetz in Barcelona ist etwas speziell. Wohnungen, an denen jemand seinen Hauptwohnsitz hat, dürfen nicht an Touristen vermietet werden. Wenn ich die Wohnung also für 2-3 Jahre vermieten würde, riskiere ich, meine Touristenlizenz zu verlieren. Die einzige Alternative zur Zwischenmiete ist für ihn, das Häuschen leer stehen zu lassen und auf bessere Zeiten zu hoffen. Um das zu verhindern, fordern Mieterorganisationen wie das Sindicat de Llogateras Geldstrafen, wenn Wohnraum länger als ein halbes Jahr ungenutzt bleibt. Bisher wird erst nach 2 Jahren sanktioniert. Im Rathaus von Barcelona, das sich in den letzten Jahren ein juristisches Tauziehen mit Airbnb geliefert hat, setzt man auf konziliantere Töne. Tourismusstadtrat Xavier Marcet.
Barcelona ist eine Stadt, die das más avanzado en el mundo.
Barcelona ist eine der Städte, die am härtesten gegen illegale Vermietungen vorgegangen ist, mit Erfolg. Wir haben kaum noch Vorkommnisse in dieser Richtung. Natürlich würde es das Rathaus begrüßen, wenn auch ein Teil der legalen 9600 Touristen-Apartments auf den regulären Wohnungsmarkt kommt. Aber wir wissen auch, dass Laufzeiten von 5 bis 7 Jahren aus unternehmerischer Sicht eine lange Zeit sind. Wie angesichts der drohenden Wirtschaftskrise Ferienapartments zu erschwinglichem Wohnraum umgewandelt werden können, wird derzeit mit den zuständigen Verwaltungen diskutiert. Für konkrete Vorschläge will man den Sommer abwarten, um besser abschätzen zu können, wie sich der Tourismus entwickle.
Die Airbnbs in Barcelona stehen leer, aber eine Erholung auf dem Wohnungsmarkt bedeutet das nicht unbedingt. Der Beitrag war das von Julia Macher. Vor einem Jahr hat Volodymyr Zelensky das Präsidentenamt in der Ukraine übernommen. Und das war vor allem deshalb kein ganz so gewöhnlicher Machtwechsel, weil Zelensky bis dahin TV-Komiker war und eigentlich keine Erfahrung mit Berufspolitik hatte. Wahrscheinlich war es aber genau das, was ihn für viele Wähler in der Ukraine zum Hoffnungsträger gemacht hat. Also, dass da jemand ist, der nicht zur alten, korrupten Machtelite gehört und der einen ganz anderen Politikstil verspricht. Ob Zelensky die Erwartungen der Wähler erfüllen konnte, das weiß Florian Kellermann.
Ein derart unerfahrener Präsident, das müsse ja schiefgehen, meinten die Skeptiker vor einem Jahr. Doch das befürchtete Chaos sei ausgeblieben, sagt Ivan Verstjuk von der unabhängigen Wochenzeitung neue Zeit.
Es
kommt vor allem darauf an, ein guter Manager zu sein, hat sich gezeigt. Der Präsident muss in der Lage sein, die richtigen Anordnungen zu treffen und Deadlines im Blick zu behalten. Das ist Zelensky gelungen, wohl auch deshalb, weil er früher eine Filmproduktionsfirma geleitet hat. Die größten Erfolge hatte der 42-Jährige damit gerade in den vergangenen Wochen. Er brachte zwei wichtige Gesetzesvorhaben durchs Parlament, die der Internationale Währungsfonds gefordert hatte. Nur so konnte er sicherstellen, dass die Ukraine neue Kredite bekommt und trotz Corona-Krise zahlungsfähig bleibt. Zunächst beschloss das Parlament eine Bodenreform. Ackerland kann von der Mitte des kommenden Jahres an verkauft werden. Für das andere Gesetz kam Zelensky extra ins Parlament. In dieser Legislaturperiode gibt es einige Gesetzesinitiativen von historischer Bedeutung. Bei ihnen sollten sich alle Parteien, sollte sich das ganze Land einig sein. Ich bitte Sie mit allem Respekt für dieses Gesetz zu stimmen, das die ukrainische Wirtschaft schützt. Dieses zweite Gesetz bewirkt, dass die Ukraine Banken, die sie einmal nationalisiert hat, nicht mehr an den ehemaligen Eigentümer zurückgeben kann. Zelensky stellte sich damit gegen seinen früheren Gönner, den Oligarchen und Ex-Bankier Ihor Kolomoyskyj. Ein positives Signal. Beobachter hatten befürchtet, der Präsident werde Klientelpolitik für Kolomoyskyj betreiben. Zu den Erfolgen von Zelensky zählen auch die Gefangenenaustausche mit Russland. Dutzende Ukrainer sind so in die Heimat zurückgekehrt. Zelensky versprach allerdings gleichzeitig, den Krieg im Donezbecken zu beenden. Doch dort kämpft die Ukraine weiterhin gegen von Russland gesteuerte sogenannte Separatisten. Zelenskys Vorstellung, er müsse nur mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ins Gespräch kommen, erwies sich als naiv. Immer wieder hatte es den Anschein, als wolle Zelensky Russland erhebliche Zugeständnisse machen, um Frieden zu erreichen. Dagegen regte sich aber erheblicher und letztendlich erfolgreicher Widerstand auch in seiner eigenen Partei. Ebenfalls kaum Fortschritte hat der Präsident bei seinem anderen großen Versprechen erzielt, die Korruption zu bekämpfen. Immerhin hob das Parlament die Immunität der Abgeordneten auf, hinter der sich korrupte Politiker immer wieder versteckten. Aber die dringend nötige Gerichtsreform kommt einfach nicht vom Fleck. Der Politologe Volodymyr Fisenko im privaten Fernsehsender 1+1. Hier zeigt sich eines der Hauptprobleme von Zelensky und seiner Mannschaft. Als er an die Macht kam, hatte er keine klare Vorstellung davon, in welche Richtung er das Land entwickeln will. Zum Beispiel, ob die Oligarchen dabei eine wichtige Rolle spielen sollen oder nicht. Wie der Staat künftig funktionieren soll. Dass der große Plan fehlte, wurde deutlich, als Zelensky im März die Regierung entließ, nach nur wenigen Monaten. Der als Reformer geltende ehemalige Ministerpräsident musste seinen Hut nehmen, ohne dass klar wurde, warum. Sein Nachfolger gilt in Sachen Korruptionsbekämpfung als weniger ambitioniert. Noch habe Zelensky ja 4 Jahre Zeit, heißt es aus dem Lager des Präsidenten. Dessen wichtigster Berater, Ruslan Stefantschuk, erklärte bei einer Pressekonferenz: Das war meiner Beurteilung nach keinesfalls ein verlorenes Jahr. Natürlich können wir nicht mit allem zufrieden sein, aber wir können es schaffen, die schwierigen Probleme zu lösen und unsere Fehler auszubessern. Viele Ukrainer sehen das auch so. Zelensky vertrauen weniger Menschen als noch vor einem Jahr, aber immerhin noch etwa die Hälfte der Ukrainer. Der Präsident liegt damit deutlich vor allen anderen Politikern.
Also ein gemischtes Fazit von Florian Kellermann. Und in wenigen Minuten wird Zelensky in einer Pressekonferenz auch selbst noch einmal Bilanz ziehen. Das war Europa heute. Am Mikrofon war Josephine Schulz. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut.